Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Eine Menge Arbeit wartete bei der 6. Etappe der Tour de France auf die Fahrer. Viel hoch, viel runter, viele Antritte und am Ende profitierte der Ire Ben Heedy, der die Etappe gewinnt. Mathieu van der Poel holt knapp das gelbe Trikot zurück, im Hauptfeld bleibt sonst alles unverändert. Wie hart das Rennen wirklich war, besprechen wir wie immer mit dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Hallo Ralf.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, wir haben gestern noch gesagt, es könnte Ausreißer geben. Am Ende gab sie es auch und sie sind auch durchgekommen. Aber bis es soweit war, das war ein hartes Stück Arbeit heute, oder?
Ja, wir haben ja gestern, oder meine Einschätzung war ja so 50-50, also mit einer Hälfte lag ich richtig. Der Sieger kam aus einer Ausreißergruppe, aber bis die Ausreißergruppe gestanden ist, war Krieg im Feld. Jeder hat gewusst, heute ist die Chance, vielleicht ergibt sich was, vielleicht ergibt sich sogar was, wenn ich noch relativ gut in der Gesamtwertung liege, in Richtung gelbes Trikot. Es waren sehr, sehr viele Mannschaften motiviert, den Sprung in die Ausreißergruppe zu schaffen. Und vor allem die Mannschaften, die wo vielleicht keinen so wirklich fürs Gesamtklassement dabei haben. Und deswegen war dann schlussendlich wirklich ein großer, großer Kampf, so 80, 90 Kilometer, bis endlich eine Gruppe einen entscheidenden Vorsprung sich herausarbeiten konnte.
Wie ging es deinen Fahrern damit? Ich meine, die sahen auch ziemlich gezeichnet aus, so wie jeder heute. Wie hart war denn diese erste Hälfte? Haben Sie schon was gesagt?
Ja, für uns war natürlich primär der Fokus, dass Florian und Primož keine Zeit verlieren auf die Aspiranten aufs Podium, also Vingegaard, Pogacar, Evenepoel und so weiter. Und das haben sie sehr gut gemacht. Sie kamen alle in der Gruppe der Favoriten ins Ziel. Primož hat zum Schluss noch 5 Sekunden verloren, aber die sehe ich jetzt mal nicht so als ganz relevant an. Und ansonsten geht der Tag in Ordnung für uns. Und Florian hat am Zielanstieg noch wirklich gut ausgeschaut. Also die Beine waren, denke ich, ganz ansprechend und gut. Und ja, schauen wir nach vorne. Morgen der nächste schwere Tag in der Bretagne. Und es geht wieder den ganzen Tag auf und ab. Und ich glaube, so die Bergfahrer, so wie Primož, so wie Florian, die sind dann schon schön langsam froh, wenn es dann eher mal in die längeren Steigungen jetzt dann in den nächsten Tagen geht und ein bisschen Ruhe einkehrt vom Rennstress an sich. Der Stress, der wobei so Etappen wie heute herrscht, wo es nur bergauf geht, bergauf und bergab, also kein Meter ist flach und dann noch viele Richtungswechsel, das ist schon enorm für die Rennfahrer.
Ja, du hast gesagt, am Ende sah Florian Lipowitz noch richtig gut aus, ist sogar von vorne in den kleinen Schlussanstieg reingefahren. Hast du das gerne gesehen oder hättest du gesagt, okay, reicht eigentlich, wenn er da hinterherfährt, in Anführungsstrichen?
Nee, das war gut, weil da hat er nichts riskiert, dass er Zeit verliert, dass irgendwo in der Gruppe der Favoriten eine Lücke aufgeht, sondern das hat er wirklich gut gemacht. Und immer wenn man vorne den Berg reinfährt, dann fühlt man sich nicht so schlecht. Das ist schon ein guter Indikator auch für die nächsten Tage.
Wunderbar. Kleiner Blick auf das große Ganze. Das gelbe Trikot hat heute getauscht um 1 Sekunde wieder zurück an Mathieu van der Poel. UAE schien mir am Anfang nicht so ganz einverstanden, dass er wegfährt. Es hat gedauert, bis die Gruppe dann wirklich stand. Ja, wie siehst du das Ganze? So richtig Taktik, das herzugeben, hatten sie ja scheinbar nicht. Das war ja am Ende auch super eng.
Ja, ich glaube, dass sie sich selbst da nicht ganz klar waren, hergeben oder nicht hergeben. Es ist schließlich das gelbe Trikot, die wertvollste Farbe bei uns im Radsport. Und sie sind halt dann so ein ekliges Medium-Tempo gefahren. Vor allem Nils Polit hat da die Nachführarbeit gemacht. wenn man so die Gesichter nach der Etappe gesehen hat, dann war das schon richtig schwierig und das Tempo war jetzt nicht gerade langsam. Mein zum Schluss eine Sekunde haben sie quasi den Van der Poel noch geschenkt und der hat jetzt wieder das Trikot. Das heißt natürlich morgen deutlich weniger Arbeit für das Team UAE und ich denke, das war schon auch ein Stück weit das Ziel von ihnen.
Das ist klar. Damit haben wir den Blick auf die Etappe geworfen. Es kommt zum Hintergrundthema und da möchte ich mit dir über die Umwege sprechen, die manche in den Radsport führen. Wir haben Florian Lippowitz als ehemaligen Biathleten, wir haben Primoz Roglic als ehemaligen Skispringer, Anton Palzer auch noch so ein Projekt als Skibergsteiger bei euch. Also, wenn sich einer auskennt, dann ihr. Wie ist denn das? Wieso funktioniert dieser Quereinstieg im Radsport scheinbar so gut?
Ja, dass der gut funktioniert, das würde ich jetzt mal nicht behaupten, weil das ist schon was Besonderes, gell, die Sportart wechseln. Aber der Radsport, und da unterscheidet sich der Radsport zu vielen anderen Sportarten, hat eine sehr geringe technische Komponente, zumindest was jetzt die Drehtechnik betrifft. Das ist im Skifahren, im Skilanglauf zum Beispiel, im Eishockey, im Fußball, im Motorsport. Da heißt es, wenn man das nicht von der Pike auf lernt, als Dreijähriger, Vierjähriger, Fünfjähriger, dann wirst du das nie mehr lernen. Also bei uns im süddeutschen Alpenraum heißt es ja, wenn du das Kind nicht Skifahren lernst, dann lernst du es nie mehr. Und da ist schon ein Stück Wahrheit dran, weil die Motorik, die schulst du halt, wenn du im Kindesalter, die Jugendalter. Und die Motorik, das Treten, ja, das lernen vielleicht viele Kinder am Stadtrat oder im Dorfrat. Das reicht aber dann, weil um wirklich ein guter Radfahrer zu sein, muss man jetzt rein von der Drehtechnik das nicht von der Pike auf lernen. Das kann man später lernen. Das beweist Remco Evenepoel war bis 18 Jahre Fußballer. Primož Roglič war bis 18 Jahre Skispringer. Florian Lippowitz bis 18 Biathlet. Anton Palzer bis ich weiß es nicht mal genau,
Spät.
bis 25 Skibergsteiger. Also, dass man eine Ausdauerleistung hochschraubt, das geht im Radsport relativ einfach. Aber dann kommt auch das technische Radfahren hinzu. Und ich würde mal behaupten, das lernt man nicht mehr auf höchstem Niveau. Ja, und das ist auch schon ein Stück weit der Grund, warum das ist jetzt bei den Quereinsteigern vielleicht den einen oder anderen Sturz mehr gibt, wie bei einem, der wo vielleicht schon die Nachwuchsklassen von der U11 über die U13, U15, U17 durchlaufen hat. Ja, weil einfach das technische Radfahren, also das Lenken, das Wissen, wann die Reifen rutschen in der Kurve, auf dem Trockenen, auf dem Nassen, ein Wheelie zum Beispiel fahren, das lernt man im Kindesalter und das können natürlich die Quereinsteiger nicht üben, weil da haben sie in der Zeit ihre andere Sportart forciert. Und als Resümee würde ich sagen, ja, es ist im Radsport möglich. Ja, es ist aber immer noch nicht alltäglich, und es sind auch Hürden zu überwinden, was die technischen Skills mit Bikehandling und so, oder so betrifft.
Ja, wenn du es schon ansprichst, da war jetzt jede Menge drin. Wie versucht ihr denn den Fahrern, die dann quer einsteigen, diese Technik zumindest so weit beizubringen, dass sie potenziell eben nicht zu Stürzen oder Ähnlichem kommen, sondern dass sie da gut mitfahren können? Ich meine, dass sie keine Edeltechniker werden, hast du gerade selber gesagt.
Ja, das ist Learning by Doing. Je mehr, dass die fahren in der Gruppe, im Feld, im Rennen, desto mehr lernen sie. Aber wie gesagt, das kann man auch jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, man würde jetzt viel in Techniktraining investieren. Es wäre die Zeit da, neben dem tagesüblichen Training, der ganzen Trainingslage und so weiter. Ich glaube, dass die Fortschritte nur marginal sind oder minimal sind. Und man muss einfach damit zurechtkommen, okay, ein Anton Palzer wird wahrscheinlich nie das Bike-Handling kriegen, wie zum Beispiel jetzt ein Mathieu van der Poel, der wo das einfach in der Disziplin Cyclocross vom Kindesalter gelernt hat. Das ist einfach Fakt, das kann man nicht mehr aufholen.
Ja. Wie kommen denn dann solche versteckten Talente, nenne ich sie mal, dann wirklich zu euch? Ich weiß, die Geschichte ist, glaube ich, den meisten bekannt, dass Florian Lippowitz zu dir geradelt kam über 100 Kilometer. und das Ganze dann auch wieder zurückgefahren ist. Wie stellt man sich dann da bei euch vor? Muss man da vorher auf sich aufmerksam machen? Imponiert man mit solchen Aktionen? Wie kommt man über diese Umwege in den Radsport?
Der Radsport oder der Straßenradsport, der gilt schon so als Königsdisziplin der Ausdauersportler. Warum Königsdisziplin? Weil es ist halt eine Besonderheit, einen Wettkampf, wie sie jetzt bei der Tour de France ist, über 3 Wochen auszuüben. Das gibt es in keiner anderen Ausdauersportart, dass 3 Wochen lang quasi jeden Tag bis auf die 2 Ruhetage ein Wettkampf stattfindet, aneinanderfolgende Tage. Und ich habe das gleiche mal der Laura Dahlmeier die Frage gestellt. Die hat bei uns ein Praktikum gemacht als Trainerin. Warum hast du den Radsport ausgesucht? Warum machst du nicht in deiner Sportart Biathlon ein Praktikum als Trainer? Der Radsport ist für uns alle das Nonplusultra in Sachen Ausdauer. Natürlich ist auch im Radsport noch sehr, sehr viel Budget oder Geld drin, also deutlich mehr als wie in den meisten anderen Ausdauersportarten. Vielleicht ist das auch noch ein Hintergrund. Aber ein Skibergsteiger, ein Langläufer, ein Biathlet, ein Skispringer, die schauen schon auf zum Radsport, weil das eben die König der Ausdauersportarten ist. Und ich glaube, deswegen ist auch der Radsport so interessant für die Quereinsteiger.
Vielleicht der letzte Punkt, wie ist es aus eurer Sicht? Die kommen jetzt an, stellen sich vor, sagen hier, ich habe die Langlauf, Biathlon, was auch immer gemacht und möchte aber jetzt Radfahren. Was ist der Wert, worauf ihr schaut? Ist es einfach hohe VO2 Max, also treten kann er, oder auf was achtet ihr dann noch, vielleicht auch vom Mindset her oder ähnliches?
Ja, also Primärleistungsdaten sind wichtig, aber eben nicht alles. Dann muss man halt schauen, was hat der für Mindset? Wie alt ist er? Das ist oft sehr, sehr entscheidend. Wie viel fährt er in seinem täglichen Training in der anderen Sportart schon Rad? Ist er vielleicht schon einmal den einen oder anderen Radmarathon oder Amateurrennen gefahren? Das hilft. Aber man muss es auch als Team dosiert machen, gell? Also mir würden alle einen Vogel zeigen, wenn man jetzt wirklich intensiv scouten würde in anderen Sportarten, sondern das kann mal ein Experiment sein. Das Experiment Skispringer Primož Roglič zum Radsportler, das habe ich nicht mitgemacht. Das hat das kleine Amateurteam Adria Mobil in Slowenien vorangetrieben. Es hat gut funktioniert. Anton Palzer bei uns hat im Endeffekt auch gut funktioniert, ist mittlerweile ein etablierter Radprofi, auch wenn die ganzen großen Erfolge sich nicht eingestellt haben, wo wir beidseitig vielleicht uns erhofft haben. Florian Lippowitz funktioniert blendend, aber ich glaube, da gibt es jetzt auch keine wirkliche Formel. Man hat halt in dem Fall ich und Dan Lorang bei Florian Lippowitz, glaube ich, auch ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt.
Und das zahlt sich jetzt aus. Schauen wir mal, ob sich's morgen auch auszahlt. Siebte Etappe steht an. Es sieht relativ ähnlich aus auf den ersten Blick wie heute. Vielleicht nicht ganz so extrem hügelig. Dafür das Ziel mit der Mille de Bretagne im Epizentrum des Radsports, wenn man so will. Was erwartest du von morgen?
Ich glaube, dass der morgige Tag ähnlich laufen könnte wie der heutige. Also Ausreißergruppe gegen Gruppe der Favoriten. Es geht zum Schluss zweimal über die Mürde der Bretagne. Das ist der Berg in der Bretagne. Also das trägt auch den Namen der Bretagne und schon viele große Radrennen, auch die Tour de France schon öfters, hat da drüber geführt. Und es ist schon ein Stück weit ein mystischer Berg, auch wenn er nicht zu vergleichen ist jetzt mit einem Mont Ventoux oder mit einem Alpe d'Huez. Aber es ist eine große Erhebung in der Bretagne. Und vielleicht sagen sich die Favoriten um Pogacar und Vingegaard, da würde ich schon auch gerne mal gewinnen da oben. Und dann wird die Gruppe der Favoriten mit ihren Helfern, die wo sehr stark sind, sicherlich keine Gruppe durchkommen lassen, so wie heute. Also ich glaube eher die Chance morgen, die Gruppe der Favoriten, weil es geht wirklich um einen Prestige. Trächtigen Erfolg und unsere Strategie ist, dass Florian und Primož möglichst nah bei den Favoriten morgen bleiben und keine Zeit verlieren.
Wunderbar, das werden wir uns morgen anschauen. Auch danach haben wir natürlich wieder das Vergnügen, ausgiebig darüber zu reden. Für heute war es das. Ich sage vielen Dank an Ralf Denk.
Sehr gerne und schöne Grüße zurück nach Hohenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.